Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallihallo, ihr Lieben da draußen an den Empfangsgeräten und Gerätinnen, wie auch immer. Hier ist Christian in Berlin, der die Schwingtüren für den literarischen Salon wieder geöffnet hat. Und ich begrüße selbstverständlich zuerst einmal die liebe Karin.
Autsch, ich habe gerade eine Schwingtür ins Gesicht bekommen, weil ich zu langsam war.
Das tut mir aber leid.
Aber ich bin da und die Nase blutet, aber es wird gehen.
Ja,
ich werde es schaffen.
Genau.
Ich werde es schaffen. Ja, schön, dass wir wieder miteinander quatschen.
Ja, allerdings, genau. Waren irgendwelche bahnbrechenden Dinge bei dir in der letzten Zeit? Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns jetzt quasi nicht gehört haben oder so.
Aber wir machen schon wieder eine Zeitreisesendung, liebe Leute, weil full disclosure, diese Folge wird am 20. Mai ausgestrahlt. Ja, vielleicht hört ihr es auch erst am 20. Mai oder am 59. Februar 27.589. Man weiß es nicht, wie da die Zeitrechnung sein wird, aber sie wird ausgestrahlt am 20. Mai 2025. Das ist der Erstveröffentlichungstag dieser Sendung. Faktisch aufnehmen tun wir sie 3 Wochen vorher.
Ja.
Also es ist noch April.
Tatsächlich, genau. Und deswegen ist das, was wir so...
Und ist es noch nicht mal 148, ist auch noch nicht veröffentlicht. Also die letzte Folge, es ist wirklich... Wir produzieren gerade ein bisschen vor, weil irgendwie wir festgestellt haben, im Mai ist viel Reisebetrieb bei uns.
Ja, nicht nur das, also eben bei mir dann auch wieder im Juni noch. Und wir haben diesmal unsere Urlaubs... Ambitionen sehr schlecht miteinander koordiniert, sodass wir wahrscheinlich relativ häufig genau das Gleiche, was wir jetzt schon machen, auch wieder machen müssen. Ja, also vor dem Hintergrund ist es tatsächlich so, es ist noch das letzte Aprilwochenende und dementsprechend bin ich auch gerade erst von meiner Kurzreise zurück zu einer Buchmesse. Und Karin, ich weiß nicht, was hast du jetzt so die letzten Tage gemacht?
Ach, willst du nicht wissen. Also der Papst ist ja gestorben,
ja.
Dann haben wir, aber das haben wir eigentlich, ja, also gut, während du Bücher en masse verkauft hast, wie ich in deiner Rabenpost gelesen habe, da möchte ich gleich noch mehr erfahren, habe ich gehäkelt en masse, weil hier meine zweite Häkeldecke muss ja jetzt fertig werden.
Ach so.
Also auch das, ja.
Dann ist das natürlich eine veritable Aufgabe, die du zu erledigen hast. Und nebenbei hast du ungefähr 12 Texte noch zu verfassen. Hast du denn eine gewisse Leseprobe schon irgendwie angegangen?
Es ist wirklich, also ich möchte jetzt, ich muss glaube ich irgendwann mal einen Ratgeber schreiben für gegen Selbstsabotage. Also ich bin wirklich eine Meisterin der Selbstsabotage. Wenn man sich das Leben schwer machen kann, dann hebe ich die Hand, ja. Also
okay.
Ich glaube zuletzt habe ich erzählt, wie mir hier Betty Murray, die Nebenfigur in meinem Krimi hier irgendwie wirklich komplett alles versaut hat. Jetzt stelle ich dann fest, die aktuelle Leseprobe, da ist die Protagonistin, da wird sich unsere Gästin gleich drüber freuen, aber zumindest was das Alter der Protagonistin betrifft, sie hat allerdings einen sehr anspruchsvollen Beruf, sie ist promovierte Meeresbiologin und arbeitet am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Oho.
Und also sie ist wissenschaftlich tätig, das ist jetzt nicht so ganz mein Fachgebiet, ja. Also ich meine, jetzt finde ich ja irgendwie Meerestiere toll und ich finde Ozeane toll und alles, was damit zusammenhängt, finde ich toll. Aber wenn ich jetzt, und ich muss leider so in dieser Story, muss es auch so ein bisschen wissenschaftlich sein, da habe ich aber halt einfach wirklich keine Ahnung, also im Sinne von null. Und es muss ja irgendwie authentisch klingen. Und es geht dann um wissenschaftliche Papers, es geht auch um Plagiatsvorwürfe, es geht um lauter... Und dann dachte ich mir, warum?
Ja, du liebst warum? Challenges.
Warum?
Offensichtlich.
Ja, offensichtlich.
Ja, du, so also, einfach kann jeder.
Ich habe dann ein bisschen geweint, wirklich, weil ich mir dachte, das kann ja nicht der.
Ich brech zusammen.
Was tue ich hier? Ja, insofern, ja, ich habe damit angefangen. Nein, ich bin leider noch nicht fertig. Aber wenn diese Show ausgestrahlt sein wird, werde ich es schon längst abgeschlossen haben und auch abgegeben haben. Und hoffentlich meine Lektorin damit begeistert haben. Das ist so mein Ziel.
Ich habe vorsichtshalber für dich mal auf Holz geklopft.
Ich habe es gehört. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Und bei dir? Also erzähl mal hier von der Mipabuko, Kabuko.
Pabuko, also die Parchima Buch- und Comic-Messe. Mhm. Tatsächlich war das quasi mein Highlight, also eins meiner beiden Highlights von der Buch Berlin 2024 oder nee, eins von drei Highlights, sagen wir mal. Denn die Messe war ja an sich für mich eher es war aber so, dass ich da eben ja eine der etwas anderen Lesungen halten durfte, wo ja, die Leutchen, die mir zugehört haben, direkt das auf Kopfhörer gespielt gekriegt haben. Und danach bin ich von jemandem angesprochen worden, der sich eben als Chef der Stadtbibliothek in Parchim geoutet hat und eben gesagt hat, Mensch, ob ich denn nicht womöglich Lust hätte, mal nach Parchim zu kommen für eine Lesung, weil er immer so am letzten Freitag im Monat da in der Bibliothek so ein Format aufgesetzt hat, was sich Wein und Buch nennt, wo also Leute sich dann quasi anmelden können und dann was vorgelesen kriegen und nebenbei ein kleines Weinchen trinken können und ein bisschen was knabbern können und so. In dem Zusammenhang erzählte er dann eben auch, dass das quasi auch der Vorabend, also quasi damit die Auftaktlesung für die dann erste in Parchim stattfindende Buchmesse sein wird. Und dann habe ich ihm gesagt, Mensch, also wenn wir das verbinden können, also wenn ich mehr oder weniger weiß, dass ich auch einen Platz auf der Messe kriege, dann bin ich herzlich gern dabei, weil ansonsten ist es, ich meine, klar, das sind für uns knappe 2 Stunden zu fahren, sowas brauche ich manchmal auch schon quer durch Berlin. Aber anders als quer durch Berlin waren das ungefähr 200 Kilometer. Und die reist du ja nicht mal so eben runter, einfach nur, um mal schnell eine Lesung zu halten und dann abends oder nachts wieder zurückzufahren. Ja, das war dann also so meine Idee. Irgendwie müssten wir das vielleicht miteinander verbinden können. Und da meinte er, naja, also er kennt ja diejenigen, die da irgendwie in den Gremien sitzen. Da wird er dann mal versuchen, entsprechend irgendwie ein Wort einzulegen, dass das passt. Und es passte dann auch. Und ich habe dann also im Verlauf der Wochen, die jetzt so kurz vor diesem Event waren, auch immer mal wieder jetzt so Infomaterial gekriegt und dachte mir, Mensch, über 80 Aussteller. Das ist ja schon mal durchaus was. Und aber ansonsten, so wirklich erwartet habe ich nichts. Ja, wir sind da hochgefahren, also sowohl von der Gegend als auch von der Veranstaltung habe ich vorsichtshalber erstmal nichts erwartet, weil dann kann ich wenigstens nicht enttäuscht sein hinterher. Und also was soll ich sagen, wir sind da dann ja am Freitag eher früh losgefahren, damit das alles in Ruhe ist und wir vorher noch ein bisschen so links und rechts gucken können und haben uns dann Parchim angeschaut, also so, was man so in ein paar Stunden irgendwie hinkriegt, inklusive eines Kaffeebesuchs und so. Also wunderschön da, ja. Nun passte das Wetter auch gerade so richtig. Die Leute, die wir da so getroffen haben in irgendwelchen Geschäften, waren eigentlich auch alle nett, freundlich und haben das, was sie gemacht haben, gut gemacht. Habe ich so in manchen anderen Landen durchaus schon andere Sachen erlebt, wo man sich dachte, Mensch, du arbeitest aber nicht gerne hier. Ne? Also war da überhaupt nicht, nur freundliche Leute. Und ja, dann ging es abends zu der Lesung. Und Als ich dann gesehen habe, wie dieser Leseraum aussieht, da musste ich erstmal so ein bisschen schlucken, weil ich mir dachte, ey, kann das nicht immer so sein? Ja, das ist wirklich, also in diesem Bibliotheksbereich ist das ein, ja, so ein bisschen seitlich gelagerter Raum, der drei von vier Wänden sind geschlossen und diese vierte ist quasi die Öffnung zu der Bibliothek hin. Mhm. Und da sind auch an den Wänden halt Bücherregale, aber auf diesem gesamten Areal standen äußerst bequem aussehende Sitzgruppen, dazwischen so Tischchen, wo schon Gläser mit Wasser und Knabberzeug drauf standen. Mhm. Denn war also so der Lesetisch entsprechend mit einem per Beamer hinten dran nochmal projizierten, worum geht's denn eigentlich und wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und dann hat mir also der Chef dann noch gesagt, ja, und wenn es dann losgehen soll, dann mache ich Ihnen noch das Feuer an. Und ich denke jetzt immer, Feuer? Ja, er hatte daneben, er hatte neben mir, links neben mir, noch einen Bildschirm zu stehen, den er aus einem entsprechenden Player dann mit einem virtuellen Kaminfeuer cool. noch. Und das es war wirklich, das war so schön. Mhm. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, oh, so ganz schön viele Sitze, aber ja, und die Sitze waren voll. Es waren ungefähr 40 Personen,
Knaller.
Die da einfach mal gesessen haben und wirklich anderthalb Stunden lang entweder andächtig gelauscht haben. Es hat auch keiner angefangen zu schnarchen. Als es dann zwischendurch, ich habe dann immer mal wieder Päuschen gemacht und mal so die eine oder andere Sache noch nebenbei erzählt, weil ich habe ja aus Apple Tree Murders vorgelesen. Mhm. Und dementsprechend so ein bisschen erzählt, wie es denn dazu gekommen ist, wer wir sind und so weiter und so fort. Mhm. Cool. Und dann kamen auch wirklich sehr interessierte, zielgerichtete Fragen. Ja, also nicht irgendwas, so dieses, also so Frage, die eigentlich jeder stellt, sondern wirklich so Sachen, wo ich mir so, das, da muss ich jetzt selber erstmal drüber nachdenken, ja. Und also sehr cool. Und hinterher war es dann also auch so, dass tatsächlich noch eine der Damen, die da im Publikum saßen, eben auch so ankam und meinte, naja, also sie haben ja da nebenbei so erzählt, sie schreiben auch Science Fiction. Meinte ich, ja, das habe ich aber jetzt nicht dabei. Ja, aber ich würde meinem Mann gerne irgendwie halt was mitbringen. Und dann ist Simone noch schnell rausgerannt ins Auto und hat dann also noch den ersten Teil von der Trilogie. Ja, und das hat die, ohne irgendwas sich sonst noch darüber erzählen zu lassen, einfach mal gekauft.
Ach, cool.
Und es war wirklich so richtig, es ist so wie, wenn ich mir mal was hätte wünschen können vorher, hätte ich mir das gewünscht. Ja, ich großartig. Hoffe, dass ich sowas auch noch häufiger haben werde, weil man kennt ja auch das andere. Es ja. werden Sachen, weiß ich nicht, Lesungen, wo man sagt, man fiebert schon drauf hin, letztendlich dann kurz vorher aus irgendwelchen Gründen, die immer passieren können, abgesagt oder es kommt halt einfach, kommen zwei Personen, ja. die dann aber irgendwie eher so mit gläsernem, mit glasigem Blick gucken und man das Gefühl hat, okay, stehle ich euch gerade die Zeit oder so? Ja, also nichts dergleichen, es war richtig schön. Und ja, dann war es ebenfalls auch noch so, wieder, wisst ihr, also daran konntest du einfach mal schon mal sehen, da sind wirklich blickige Leute am Start. Weil ich war ja, ich hatte mir eigentlich das Aufbauen für den folgenden Morgen so überlegt. Mhm. Und dann kam der eine, der da in der Orga war, meinte, sag mal, habt ihr euer Zeug gleich da? Dann schmeißt das doch einfach schon mal auf den Tisch da. Dann müsst ihr das morgen früh nicht machen. Da dachte ich mir, hey, Leute, geil, ihr könnt, also wirklich, ihr denkt mit, ja, und kriegt das sogar mit, wenn woanders was passiert, also Hammer, ja, und ansonsten auch grandiose Orga, kann ich nur sagen, das war wirklich, jeder wusste, wo was wie irgendwie ist, und die haben tatsächlich in dem Ding einen Backstage-Bereich eingerichtet, wo man sich dann irgendwie noch ein bisschen erfrischen konnte, und eben, sagen wir mal, zum Beispiel jetzt, weil man, wenn man als Aussteller unterwegs ist, dann geht man ja, wenn man mal auf die Toilette muss, nur mal so schnell, ja, und wenn dann aber eine Schlange da stehen würde, wäre es blöd, also haben die Extra-Klos zum Beispiel gehabt, also lauter so Sachen wie, ja, genau so muss das funktionieren. Ja. Und dann ging das los, und dann hast du wirklich gemerkt, dass der ganze Ort da irgendwie mitmacht. Mhm. Ja, vorne im Foyer saß der Heimatverein und hat eben da mit Leuten irgendwie was gemacht. Es wurde für Kinder irgendwie noch was veranstaltet. Die haben ja nebenbei auch noch eine Cosplay-Teil dabei gehabt, weil es ja zum Thema Comic auch passt wieder. Und haben dann da einen Cosplay-Wettbewerb gehabt. Und in diesem großen Saal hast du also einerseits unsere Tische gehabt, aber eben auch eine Bühne. Und auf der Bühne wurde dann immer mal wieder die Person, die dann so 20 Minuten später eine Lesung halten sollte, nochmal flott interviewt, damit die Leute auch wussten, die ist übrigens demnächst da drüben. Ja, es ist so, so geil einfach nur. Ja. Kannst du echt nicht besser machen. Ja?
Wow. Ja. Und verkauft hast du auch gut, oder?
Aber sowas von. Also es ist die erste Messe, wo ich insgesamt trotz dieser Fahrtkosten mit einem Plus rausgegangen bin.
Wow.
Und zwar mit einem dreistelligen Plus.
Wow.
Ja, und so, also, das habe ich. Und was ich wirklich, also sowas, wenn mir einer mal gesagt hätte, so nach dem Motto, dass mir das mal passieren wird, dann hätte ich gesagt, naja, also komm, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Ja, also das hast du ja in der Rabenpost schon gelesen, aber es war eben halt so, es sind Leute da angekommen, die haben sich einfach nur so ein bisschen was über die Welt in 100 Jahren so erzählen lassen und haben dann einfach mal alle drei Bücher gekauft. Und es wurde auch nicht darüber diskutiert, dass das dann 44 Euro kostet oder so. Ja, das war doch klar. Ja, Bücher kosten halt Geld. Und als dann nun der mittlere Teil einfach mal nicht mehr vorrätig war, haben die gesagt, ach, den mittleren Teil kann ich mir dann auch woanders kaufen. Ich kaufe erstmal hier die beiden, den ersten und den dritten Teil.
Sagenhaft, das ist wirklich cool.
Es ist wirklich, ja, dementsprechend stehe ich natürlich auch schon in den Startlöchern für die Anmeldung jetzt fürs nächste Jahr. Bin mir zwar noch nicht hundertprozentig sicher, ob sie sich einen Gefallen damit tun, dass sie es jetzt tatsächlich auf Samstag und Sonntag legen, weil manchmal ist mehr nicht unbedingt besser. Es kann sein, dass sie sich damit irgendwie letztendlich auch nicht mehr als die, und das muss man schon mal sagen, 1500 Besucher für so einen ersten Aufschlag ist ja schon mal mega. Dass sie im nächsten Jahr da auch nicht mehr bei rauskriegen, nur eben über zwei Tage da was durchziehen müssen. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich werde das auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Und es ist ja nicht so weit von mir aus. Und deswegen werde ich da sehr gerne nochmal die Möglichkeiten in Anspruch nehmen.
Sehr cool. Ja, das freut mich total. Das klingt klingt ja super und bedeutet ja, auch alte Hunde können neue Tricks lernen. Ne? Also sowohl was die Aussteller betrifft, als auch was die Organisatoren betrifft, ohne jetzt zu wissen, wie alt die Organisatoren waren. Aber ich versuche jetzt hier krampfhaft
zu machen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und um mit alt zu sprechen, ich habe tatsächlich sogar meine sämtlichen übrig gebliebenen Exemplare meines allerersten Romans verkauft.
Das ist ja wirklich krass. Übrigens, an dieser Stelle möchte ich jetzt ganz herzlich alle unsere neue Hörerinnen und Hörer, die Christian in Parchim bei der Lesung erlebt haben, begrüßen. Ich gehe nämlich davon aus, dass du auch für unseren Podcast Werbung gemacht
hast. Aber selbstverständlich.
Dass, dass wir jetzt hier auch neue Zuhörende haben. Also herzlich willkommen. Ich bin nicht so lustig wie Christian, aber Christian hat ja mehr Redeanteil in aller Regel. Insofern macht es auch wieder wett. Also ich freue mich jedenfalls, dass ihr da seid.
Ja, ich mich auch. Ich mich auch.
Ja. Ansonsten gibt es denn noch was du sagen möchtest, weil ansonsten würde ich versuchen, meine eher unelegante Überleitung jetzt zu einem furiosen Abschluss zu bringen.
Right you are, make it so.
Make it so. Also, wir haben heute eine ganz grandiose Kollegin zu Gast, die ich in den letzten Jahren auf jeder Buchmesse getroffen habe und habe sie immer sofort erkannt an ihren sehr farbenfrohen Outfits und ihrer ein bisschen fragwürdigen Begleitung, die sie so dabei hat. Nein, also es ist eine wunderbare Kollegin, Katharina Mosel. Sie lebt in Köln und ist im wahren Leben Anwältin, aber sie ist auch Autorin von inzwischen ziemlich vielen Büchern und beschäftigt sich in ihren Romanen um alte Hunde, die neue Tricks lernen können, oder vielmehr um Menschen, die die zweite Lebenshälfte erreicht haben und trotzdem noch in der Lage sind, aufregende Dinge zu erleben und Abenteuer zu haben und einfach coole Menschen sind. Also herzlich willkommen, Katharina Mosel.
Applaus, Applaus, Applaus.
Und da ist sie auch schon. Herzlich willkommen, liebe Katharina, bei uns im Salon. Oder dürfen wir dich Entenbändigerin nennen?
Ach, das hat ja noch nie jemand gesagt. Wie nett. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, Entenbändigerin? Nee, die Ente bändigt mich.
Oder so. Ja, das wäre eine meiner Fragen gewesen. Wer ist bei euch der Chef, die Ente oder du?
Die Ente denkt, sie ist es.
Ja, das ist ja oft so. Herzlich willkommen auch von mir, bevor ich es dann wieder doch vergesse. Ich freue mich auf unser Gespräch. Aber Karin, du setzt das Test ja an, etwas zu sagen oder zu fragen. Hau gerne heute wieder mal raus.
Das Ding ist, jetzt habe ich natürlich schon die Ente erwähnt, aber weil die Ente natürlich auch ein wichtiger Faktor ist. Aber bevor wir wirklich jetzt zu den pinken Haustieren kommen, stell dich doch erstmal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum reden wir heute mit dir?
Okay, also ganz konservativ. Ich heiße Katharina Mosel, bin Autorin und auch Anwältin. Lebe und arbeite in Köln, wäre am liebsten an der Nordsee, bin ich leider nicht. Und ich bin hier, weil ihr mich eingeladen habt.
So ist es, ja. Und das ist ganz wunderbar. Wir haben ja im Vorgespräch, haben wir ja gesagt, oder eigentlich auch schon, als wir uns zuletzt auf der Messe getroffen haben, dass ja mal ein cooles Thema wäre, über das wir sprechen könnten. Über Protagonisten, die mitten im Leben stehen oder vielleicht schon eher tendenziell so in der zweiten Lebenshälfte sich befinden. Da gibt es ja im englischsprachigen Bereich, habe ich ja gelernt in meiner Recherche, es gibt ein extra Genre, das nennt sich Later in Life. Oh. Gerne auch Later in Life Romance. Also ich glaube, in Deutschland gibt es das noch nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass du, ob bewusst oder unbewusst, dieses Untergenre schon sehr gezielt bedienst. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also ich schreibe für Menschen, die in meinem Alter sind, so, ich bin 61, also sagen wir so ab Mitte 50 aufwärts bis ins höhere Alter. Und ja, es geht auch immer um Liebe. Von daher bediene ich das Genre, glaube ich, schon.
Und du hast auch, finde ich eben auch total spannend, weil wir sind jetzt beide nicht mehr so jung, Christian und ich auch nicht mehr, also wir sind, sag ich mal, knapp im Windschatten von dir, Katharina.
Genau, ich bin schon über die Hälfte in Richtung der 6 vorne gegangen, dementsprechend passt das.
Ja, also ich bin ja auch schon Ü50, aber natürlich habe ich mir dann auch die Gewissensfrage gestellt, so in Bezug auf meine eigenen Bücher, wie ich es denn dann so mit meinem Personal, mit dem Alter halte, und stelle natürlich fest, dass in den meisten Büchern meine Protagonisten schon eher so irgendwie mal, sage ich mal, maximal in ihren 30ern stehen. Jetzt von meiner Krimireihe abgesehen, da sind sie immerhin schon in den 40ern. Aber so richtig konsequent ist es jetzt dann auch noch nicht mit den älteren Protagonisten. Und deswegen finde ich das total faszinierend, dass du dich da wirklich in diese, Nische ist ja, machen wir uns nichts vor eigentlich. Das ist ja mehr als,
also die Zielgruppe ist schon sehr groß. Bei der deutschen Demografie ist eigentlich eher das andere die Nische.
Ja.
Finde ich auch. Es war eigentlich marketingtechnisch ziemlich gut gewählt. Wir sind die Mehrheit. Ja.
Wir sind die Mehrheit. Aber trotz alledem gibt es ja kaum Bücher, die eben so einen Protagonisten, sag ich mal, in der zweiten Hälfte des Lebens im Fokus haben. Hast du eine Ahnung, woher das kommt oder woran das liegen könnte? Oder haben wir da irgendwie so eine, weiß es nicht, Probleme damit mit dem Altern in Büchern?
Also das glaube ich schon, dass wir Probleme haben. Gut, im Moment haben wir ja eher auf dem Buchmarkt, dass so New Adult, Young Adult durchstartet. Ja, also als ich damit angefangen habe, haben mir tatsächlich ganz viele gesagt, dass das ungünstig wäre, finanziell betrachtet. Also dass ich mir lieber überlegen sollte, doch mit jüngeren Protagonisten zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, nee, das möchte ich eigentlich nicht, weil ich bin auch schon älter und ich erlebe so viele tolle Leute um mich herum, die in meinem Alter sind und tolle Dinge machen. Und warum soll man nicht mal über die schreiben?
Eben.
Also von daher war das so die Idee. Und ist tatsächlich so, dass die Leute oder meine Leserinnen, es sind überwiegend Leserinnen, das auch sehr gut finden. Die schreiben mir also, sie finden es gut, dass mal jemand über ihre Altersgruppe schreibt. Und das geht tatsächlich hoch bis in die 70. Dass ich Leserbriefe bekomme, wo sagen, ja, das finden sie gut. Und ich glaube schon, dass der Markt sich dafür auch öffnet, dass es zunimmt, dass es mehr Bücher gibt über Frauen, gerade über Frauen. Das fängt an mit Frauen in Wechseljahren bis hoch.
Ja.
Darüber hinaus.
Eben, wenn ich mir jetzt so mein Instagram aktuell angucke, also ich habe es offensichtlich jetzt wirklich lange genug an die Kandare genommen. Ich sehe eigentlich auch regelmäßig Leute so wie Jamie Lee Curtis oder Schauspielerinnen in eben diesem Alter, die dann quasi einfach mal sagen, ey, ja, wir sind genau in dem richtigen Alter auch. Es gibt doch kein falsches Alter so, ja, was man, wenn man das überhaupt so nennen sollte. Ja, ist da völliger Schwachsinn. Und das sehe ich ganz genauso.
Ja, ich finde auch, es gibt kein falsches Alter, aber es gibt immer noch die Vorstellung, dass man ab einem gewissen Alter, zumindest als Frau, nur noch, das meine ich gar nicht despektierlich, aber nur noch als Oma irgendwo auftauchen sollte. Ne? Sei es im Fernsehen, sei es in Fernsehfilmen, sei es in der Öffentlichkeit. Also Männer, um es mal provokant zu sagen, werden im Alter attraktiv und können auch gerne noch 3 Kinder bekommen. Bei Frauen ist das eher nicht so.
Ich muss jetzt euch leider mal ganz kurz verlassen, weil es hat geklingelt. Ich bin gleich wieder da.
Ja, wir quatschen dann mal ohne dich weiter, weil nee, das sehe ich absolut genauso und das nervt mich so unglaublich, weil offensichtlich sind Frauen ab einem gewissen Alter und ich würde das ja, wann ist es? Spätestens ab 40, ab Mitte 40 werden sie auch nicht mehr als.
Und da bin ich auch schon wieder.
Das ging aber schnell.
Ja, mir wurde das angeliefert, weil ich habe aktuell gerade einen Hausgast, kann man es nicht nennen, aber war schneller an der Tür als ich.
Okay. Wir haben gerade weiter mit der Ungerechtigkeit gesprochen, Christian, dass also Männer da im Alter deutlich bevorzugt werden.
Natürlich.
Wobei Männer werden immer bevorzugt, also egal in welchem Alter und in welcher, aber das ist... Das ist einfach so dieses andere Thema. Aber was ich sagen wollte, dass einfach Frauen ab, sag ich mal, Mitte 40 auch nicht mehr als sexuelles Wesen dargestellt werden. Und damit meine ich ja noch nicht mal, dass man jetzt irgendwie in einem Liebesroman immer explizite Sexszenen haben kann, aber sondern dass sie einfach offensichtlich in der Gesellschaft nicht mehr als datable und attraktive, begehrenswerte Personen gesehen werden. Also dass wir faktisch scheinbar als unsichtbar gelten.
Das habe ich doch, letztens auch eben gehört, so dieses Thema, ab dem und dem Alter werden Frauen plötzlich unsichtbar quasi. Mhm. Ja, die sind irgendwie, da läuft was rum, ja, aber ja, so, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber nur gut, ja, das...
Du bist ja auch ein Mann.
Ja, nein, ich meine, ich kann nicht nachvollziehen, warum irgendjemand das so sehen sollte, weil ich nehme jetzt Frauen in meinem Alter und auch welche darüber eben durchaus auch wahr und sehe sie nicht als irgendwie, huch, was redet denn da jetzt mit mir? Es ist der Schrank oder, nee.
Ja, aber das ist, wenn man in, ne, also wenn man zum Beispiel, ja, sowas, Fernsehmoderatorin, Nachrichtensprecherin, ne, die werden echt, die haben echt Probleme, da weiterzumachen. Ne? Also das ist für mich immer unfassbar. Und bei Männern stellt sich diese Frage nicht. Und irgendwie so richtig ändern tut sich das auch noch nicht. Ja. Also es gibt inzwischen, klar, es gibt Initiativen, so auch von Schauspielerinnen, die sagen, wir müssen da was machen. Die sind tatsächlich auch bei Instagram, habe ich auch gesehen. Aber es ist natürlich echt die Minderheit. Ne?
Ja. Also ich finde auch, deswegen finde ich das total cool, dass du dir diese Riesennische ausgesucht hast, die allerdings ja immer noch sehr nischig besetzt ist in dem, was es tatsächlich zum Lesen gibt. Da hast du ja wirklich noch so, naja, also völliges Alleinstellungsmerkmal jetzt nicht mehr, weil ich, so ein paar, es tauchen jetzt immer mehr auf. Aber du hast ja schon vor einigen Jahren damit angefangen und da war, sag ich mal, auf weiter Flur noch nicht viel anderes zu lesen. Also in der gleichen, ich will jetzt nicht, ich sag immer Nische, aber es ist wirklich einfach totaler Schwachsinn, dass man das als Nische bezeichnet. Also in dem Later in Life Genre, was natürlich ähnlich blöd klingt, ja. Also ich, dass man immer diese Labels auch nehmen muss, finde ich auch schon
ja,
so schwierig.
Ja. Aber ich kann euch jetzt gestehen, als ich damit angefangen habe, habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht.
Die über Geschichte Nischen war da, oder?
Irgendwie Zielgruppen oder wie man das gut platzieren kann. Ich habe das einfach geschrieben und dann kam das erste Buch und dann habe ich halt viel Resonanz dafür bekommen. Ja. Und so ist es, dann hat es sich entwickelt. Aber es war jetzt, ich habe über Frauen in meinem Alter geschrieben, nicht weil das jetzt eine besondere Nische ist oder so, sondern weil das einfach die Geschichte war.
Es war dran, genau. Die Geschichte war eben einfach da. Und warum soll man sie da nicht erzählen? Ne?
Ja. Ja, und es hat auch viel mit meinem Beruf zu tun, also mit meinem Anwältinnenberuf, weil da erlebe ich das. Ich habe sehr viel mit Menschen zu tun. Ja. Also wann geht man zum Anwalt? Meistens nicht aus Erfreulichen.
Wenn es schiefgegangen ist.
Genau, Motiven. Wir hätten zwar auch gern mehr, die aus Vorsorgegedanken kommen, aber die sind eher wenig. Also das heißt, das kommt, weil eine Trennung, Scheidung oder jemand ist gestorben. Und dann sitzen da Menschen, die durchaus im fortgeschritteneren Alter sind und sagen mir, ihr Leben sei jetzt zu Ende. Und wenn ich dann sage, nee, dein Leben ist nicht zu Ende nach einer Trennung mit Mitte 50, warte mal ab, da können auch tolle Dinge passieren, dann glauben die mir das nicht. Und dann, aber Gott sei Dank ist es meistens so.
Ja.
Und das ist dann auch nochmal eine Motivation.
Und ich habe tatsächlich auch so das Gefühl, dass da, also in dem Bereich so, also so, dass man auch quasi wieder eben in diesem Alter auch sich keine Sorgen machen muss, dass man da irgendwie komplett eben nicht mehr wahrgenommen wird oder eben es keine anderen Leute in dem Alter gibt, mit denen man sich für was auch immer jetzt treffen könnte. Da habe ich auch das Gefühl, dass das langsam jetzt auch wieder in die richtige Richtung gehen. Dass also so, weiß ich nicht, sich auch lokale Gruppen irgendwie gründen, die bewusst eben entweder sich überhaupt nicht darum kümmern, wie alt die Menschen sind, die sich da für irgendeine Aktivität anmelden, oder die eben bewusst auch sagen, ja, also hier bitte nur Ü40 oder so.
Das stimmt, ja. Obwohl, wenn man so ins Netz guckt, dann ist ja Ü50, wird ja mal auf manchen Plattformen noch als Schimpfwort benutzt, ne? Also was heißt als Schimpfwort? Oder da wirst du halt gemobbt oder vermeintlich gemobbt, dass man sagen, oh, jetzt kommen die Alten schon zum Sterben hierher oder so. Bei manchen ist das so.
Weißt du,
aber im Prinzip hast du recht, klar.
Eben.
Ja, also, ich meine, die 60er-Jahrgänge, ne?
Ja.
60, 70er, also da ist ja viel Veränderung auch von uns oder unserer Generation ausgegangen. Ne? Und warum sollen wir jetzt plötzlich, sag ich mal, in beige-braun gekleidet zu Hause vom Fernseher sitzen?
Das ist tatsächlich das, wo ich mir sage, ey, wenn ich mal in die Richtung abbiege, erschießt mich. Ja, weil also das... Definitiv nicht. Ich bin ja so froh, dass mir mein Vater das also mehr oder weniger eigentlich vorgemacht hat auch. Ja, der ist jetzt vor inzwischen auch schon einigen Jahren, aber eben im Alter von 89 verstorben. Und der hat bis zu seinem Tod, nun gut, er kam mehr oder weniger aus der Modebranche. Ja, aber also er hat nie eben dieses typische Rentnerbeige oder Grau getragen, sondern war immer, vielleicht jetzt nur nicht gerade super poppig, aber er hat eben einfach ganz normale Klamotten getragen, die ich auch tragen könnte. Ja, so nach dem Motto. Und das ist es ja einfach, man muss sich nicht irgendwann noch unsichtbarer machen, als man sich schon empfindet oder so.
Genau, das finde ich auch. Ja, und tatsächlich war das bei meiner Mutter auch so. Die hat bis fast zum Tod noch gearbeitet und war alles andere als beige-grau.
Ja, sehr gut.
Ja, beige-grau gibt es ja bei dir auch nicht, Katharina. Also dich kennt man ja, wenn man dich auf der Messe trifft, kennt man dich eigentlich immer in pink.
Ja.
Das stimmt, ja, gut. Das ist dieses Corporate Identity, ne?
Ja, ja, das nimmst du ja auch erschreckend ernst im Gegensatz zu mir. Also ich krieg das ja nie, ich nehme es mir ja immer vor.
Du müsstest aber mal in Tat entkommen, wa?
Ja, das mache ich aber ja überhaupt nicht. Ja, das ist ja, das sieht an mir, finde ich, dann total spießig aus. Aber das ist natürlich wahrscheinlich auch nur eine Sache in meinem Kopf. Nee, aber ich habe, Katharina, wir treffen uns ja nicht oft, aber eigentlich bei jeder Messe, so in den letzten Jahren, laufen wir uns über den Weg und du hast garantiert immer was Pinkes an. Ich habe manchmal auch was Pinkes an, das ist dann aber Zufall.
Ja, tatsächlich habe ich das, wenn ich hier manchmal ins Büro komme und habe was Schwarz-Weißes an, dann gucken alle schon ganz entsetzt. Und
ist
sagen,
was mit Oma?
Ist was Schreckliches passiert oder so? Ja, das stimmt. Und witzigerweise, ich habe, glaube ich, bis zur Mitte 30 war ich so die klassische nur Schwarzträgerin, weil ich das so cool fand.
Ja, Schwarz ist bunt genug, das kenne ich auch, die Phase.
Genau, und dann kam mal irgendeiner und hat gesagt, ist irgendjemand gestorben? Und dann habe ich gedacht, oh, vielleicht sollte ich noch mal über meine Farbwahl nachdenken. So. Und dann habe ich mich langsam anderen Farben geöffnet.
Ja, diese Phase mit irgendwie schwarz und cool und auch ganz schlimm. Ich hatte wirklich in meinen 20ern, aber das mag ja auch der Zeit geschuldet sein, habe ich also wirklich wahnsinnig gerne Perlenketten getragen. Ich habe auch wirklich wunderschöne Perlenketten. Ich würde mich jetzt, glaube ich, eher an der Perlenkette erdrosseln, bevor ich sie noch mal...
Ich habe auch noch welche.
Ja. Also und jetzt mein Neffe, der ist 17 bald, der wiederum, also die finden ja gerade so diese auch Jungs und Perlenketten. Ich verstehe es nicht, ich kapiere es nicht. Aber ich bin kurz davor, ihm meine Perlenkettensammlung zu vermachen und wahrscheinlich würde er sie tragen. Oh. Und also der ist allerdings auch also jetzt sehr schrill drauf, so in seiner sonstigen Optik. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde die Message, die du ja auch aussendest und die, für die wir ja hoffentlich jetzt wir drei auch alle stehen, es ist wirklich, wenn man über 50 oder auch eben über 60 ist, das Leben hat noch sehr viele Abenteuer bereit und es ist einfach noch alles möglich und es ist ja auch noch so viel Leben in den Menschen, ne? Also und warum sollte man das nicht schreiben? Und gerade, es gibt ja auch so wahnsinnig viele Vorteile. Wenn man dann schon wirklich jenseits der 50 ist, dann hat man in aller Regel das ganze Thema Kinder. Wenn man welche hatte hinter sich, dann sind die groß und oder im Wesentlichen schon stehen auf eigenen Beinen. Und man kann sich halt endlich mal wieder auf die Dinge konzentrieren, die richtig Spaß machen. Weiß ich jetzt, habe ich alle Eltern habe ich jetzt vergrault, die
könnte sein, aber
ach, egal.
Ja, man kann auch nochmal was ganz Neues machen, ne? Also es gibt ja tatsächlich ganz viele, die da nochmal was völlig Neues machen, einen neuen Beruf machen, sich selbstständig machen,
da hätte ich Schiss vor,
durch Europa reisen oder sonst wie. Also tatsächlich auch nochmal komplett den Job wechseln.
Ja, ich finde das auch großartig. Ich habe eine Freundin, die ist eigentlich Grafikerin, mit der habe ich jahrelang in der Bürogemeinschaft zusammengearbeitet, saßen wir in einem Zimmer und die hat jetzt mit 59 vor 3 Wochen eine Boutique eröffnet.
Jo.
Ich verkaufe jetzt Klamotten.
Genau.
Und das finde ich, total ein Knaller. Also ich meine, ich weiß auch nicht, ob ich auf diese Idee käme, aber ich finde das wirklich toll. Und die sagt auch, also sie hatte da jetzt Bock drauf und sie hatte ein Erbe und jetzt wollte sie endlich mal machen, was sie machen wollte,
Lotto. Gewinnen.
Nein, sie hat ein bisschen was geerbt, weil ihr Vater gestorben ist.
Weil mit dem Papst könnte sie momentan die Boutique auch nicht gerade aufmachen.
Nee, aber das ist eben genau das. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich verstehe auch diese Young and New Adult Thematik einfach nicht, weil klar können diese jungen Dinger auch Abenteuer erleben und sie haben auch Drama, das will ich also gar nicht abstreiten, aber es ist halt es ist anstrengend. Ich finde, mir fehlt da einfach auch so Kontext und Tiefe in aller Regel.
Ja.
Und jetzt habe ich irgendwie den Rest.
Hast du die restlichen auch noch vergraut? Jetzt sind wir alleine, lasst uns jetzt reden.
Ja, gut, ich sag mal, jedes Genre hat vielleicht seine Altersgruppe. Ich habe früher immer, weiß ich nicht, Winnetou-Bücher gelesen, darf man heute vielleicht auch nicht mehr sagen, aber ja. Also ich war da anders unterwegs, von daher so diese typische Young Adult Geschichten, was man ja früher so Jugendroman vielleicht, ich weiß es nicht, genannt hat, habe ich sowieso nicht so gelesen.
Ja, ich
bin die falsche Ansprechpartnerin dafür.
Ja, naja, ich glaube, das hat sich einfach total geändert, weil als wir in dem Alter waren, oder ich meine, wobei es stimmt ja gar nicht, dass diese Bücher werden ja nicht nur von den jungen Menschen gelesen, sondern eben ja auch von Frauen gerne in unserem Alter. Und das ist was. Und ich finde es auch total legitim. Ich finde es auch total legitim, wenn Frauen, Autorinnen in unserem Alter oder auch Autoren sich das auf die Fahne schreiben. Sie schreiben jetzt New Adult Romane. Ja, das ist, finde ich, genauso in Ordnung. Ich kann es nur einfach, also ich persönlich, also da fehlt mir, weiß es nicht, ich habe ja viel Fantasie, aber ich denke mir immer, das ist doch so eine künstliche Einschränkung, ja, weil man ist ja dann immer irgendwie, also es sei denn, das sind alles irgendwie übernatürliche Menschen oder Wesen, die man da beschreibt, die also mit 21 irgendwie schon mehr Lebenserfahrung haben als jemand mit, weiß es nicht, 85, was aber halt dann ein bisschen unrealistisch in meinen Augen erscheint. Aber ansonsten, ja, es ist eher so situativ und nicht so richtig deep, wie aber viele meinen, es müsste sein. Ich rede mich gerade im Kopf und Kragen. Lass uns jetzt endlich über die Ente reden.
Genau.
Die Ente.
Also die Ente.
Dein Markenzeichen. Ja.
Die ist mir tatsächlich auf einer Juristenveranstaltung zugelaufen.
Mag man gar nicht glauben.
Nee, mag man echt nicht glauben. Und zwar war es irgendein Jubiläum vom Kölner Anwaltsverein. Und da saß die mit vielen Artgenossen in so einer Plexiglasbox von irgendeinem Kopiergerätehersteller, der ein Jubiläum hatte. Und die dann irgendwie bedruckt hat. Und dann hat er mich angeguckt und dann habe ich ihn gefragt, ob ich eine haben dürfte. Und ja. Und dann habe ich ihn nochmal angeguckt und gefragt, ob ich auch noch eine zweite haben dürfte. Und dann bin ich mit zwei Enten da weg. Und dann war das in meinen Anfängen bei Facebook oder Instagram. Und dann habe ich die fotografiert. Und dann fanden die irgendwie alle niedlich. Und da ich nicht so gern das Fotos von mir gemacht habe damals, es ist besser geworden, habe ich immer diese Ente dahin gesetzt. Und habe gedacht, ja.
Duck-Content.
Genau. Und so fing es an. Und inzwischen ist sie auf den Büchern als Zeichen drauf, vorne drin, und sie hat sogar immer einen kleinen Auftritt in den Romanen.
Das war ja cool.
Ich würde gerne eine Titelstory haben, aber die kriegt sie nicht.
Noch nicht.
Eben. Ne? Never say never.
Sie hat ja auch, was ich ja auch sehr schön finde, sie hat ja auch aber ein offizielles Sprachrohr bei dir. Also sie verschickt ja auch Post. Sie verschickt ja auch regelmäßig E-Mails.
Dabei hattest du mich voll. Ja, als ich das auf deiner, das war nämlich genau das, was ich auf deiner Website gesehen habe, sah, hey, Vögelpost, also Vogelpost sozusagen, Entschuldigung, weil ich ja auch Vogelpost und deswegen sind es ja zwei Vögel. Jetzt haben wir die Kurve hoffentlich gerade wieder bekommen.
Schon gar keiner mehr zu.
Genau. Genau, weil ich ja Rabenpost verschicke.
Habe ich gesehen.
Fand ich das auch wunderbar. Genau, Entenpost ist doch sehr cool.
Ja, immerhin, das durfte sie dann. Sie durfte auf die Entenpost, ja. Das stimmt, das ist mein Newsletter, wo ich dann gerne Geschichten erzähle. Zum einen aus dem Anwältinnenleben und ja, auch aus dem Autorinnenleben. Und es gibt auch eine kleine Entengeschichte. Also einmal hat sie sich durchgesetzt, tatsächlich, ja. Ansonsten sitzt sie hier im Büro und guckt mich an Und der Witz ist ja, wenn du mal eine pinkfarbene Ente hast, kommen ja relativ viele Leute auch zu Mandanten zu Besuch.
Ja.
Inzwischen sind es, glaube ich, 30 Enten, die hier stehen und ich traue mich mal gar nicht, die wegzuräumen.
Jo, irgendwann machst du mal morgens so die Tür auf und dann kommt dir die Lawine entgegen.
Genau. Aber sie verbreiten gute Laune immerhin. Also das heißt, wenn hier jemand kommt, sagen sie mal, ach, wie niedlich, sie sammeln Enten, ja.
Ja, das ist doch eben, das macht einen dann direkt irgendwie nahbar und, wie es so schön auf Englisch heißt, relatable.
Genau, ja, es ist ein bisschen, nimmt ein bisschen die Anspannung weg.
Ja. Ja, auf jeden Fall, weil bei dir sitzen die Leute ja meistens eher in angespannter Form.
Zumindest mal die ersten Minuten.
Ja, aber ich denke mal...
Also von daher war das eine gute Idee mit der Ente.
Das war intuitiv.
Ja, es war für beide Jobs eine gute Idee, oder? Für deinen Hauptjob, für deinen Anwältinnenjob und natürlich für deinen Autorinnenjob sowieso, weil da das ist ja nun wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn man sagt Katharina Mosel, dann sagen manche, weiß nicht, ja die mit der pinken Ente, dann sagen alle, ja, genau die mit der
pinken Ente.
Ja, Katharina Mosel, jetzt weiß ich Bescheid. Das ist, finde ich, total genial und finde ehrlich gesagt auch so ein bisschen beneidenswert. Das habe ich auch nie geschafft, da mir irgendwie so ein Ding da zu etablieren. Mhm. Aber ich wollte noch mal kurz zu deiner Entenposte, deinem Newsletter kommen, also für unsere Zuhörerschaft. Ich werde das in die Shownotes verlinken, denn es gibt ja jetzt, unsere Zuhörerschaft weiß, dass ich so eine kleine Newsletter-Obsession habe, ja, dass mir das, dass es so eines meiner Herzensthemen ist, dass mir das wirklich total wichtig ist und ich liebe deinen Newsletter. Also erstens mal finde ich es auch extrem bemerkenswert, dass du ja eine Automation hast, die glaube ich weiß es nicht, 30, 40 Mails oder sowas,
ja,
die du alle, das ist Wahnsinn. Also man kriegt wirklich, wenn man sich bei Katharinas Newsletter anmeldet, kriegt man sehr regelmäßig sehr amüsante Einblicke in ihren Alltag, in ihren Anwältinnen-Alltag und aber auch in deinen Schreiberinnen-Alltag. Und zwischendrin gibt es natürlich auch immer Updates, wenn neue Bücher kommen oder wenn dir irgendwie, wenn, was weiß ich, vor einer Buchmesse oder wenn irgendwie sonst was Aufregendes ansteht. Also das heißt, man kann sich, wenn man deinen Newsletter abonniert, kann man sich sicher sein, dass da wirklich regelmäßig interessanter Content kommt, um es mal so zu formulieren. Ja, Content.
Ja, wobei du ja letztens nicht ganz zu Unrecht gesagt hast, wir wollen mehr Geschichten und weniger Content.
Ja, Katharina erzählt auch in dem Newsletter Geschichten, weil das ist wirklich, das sind so nahbare Geschichten und ich fand es dann, also jetzt habe ich ja zum Beispiel, bin ich ja von dem Anwaltsberuf total weit entfernt, das ist einfach so null meine Lebenswirklichkeit und ich weiß nicht, ob ich es bedauern soll oder begrüßen soll, auf jeden Fall habe ich aber das Gefühl, dass ich bei dir da einfach unglaublich viel gelernt habe, auch so über dieses Thema so Erben sowas, ja, also so nach dem Motto, Leute, denkt mal irgendwie ans Testament oder macht mal das oder sowas, wo ich dann wirklich, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt echt mal richtig hier lebensnah und auch echte Lebenshilfe. Und unterhaltsam ist es eigentlich auch, also nicht eigentlich ist es immer. Das finde ich, finde ich auch ganz großartig.
Ha, schön.
Ja, alles richtig gemacht insofern.
Alles richtig. Ja, ich meine, man bekommt ja Menschen nur dazu, also jetzt beruflich, ne, also anwältinmäßig, irgendwas zu tun, wenn man es ihnen auf humorvolle Weise nahelegt. Ne? Mhm. Also bei mir sitzen häufig Menschen, die denken, wenn sie, das sind meistens tatsächlich Männer, wenn sie jetzt ein Testament machen, dann fallen sie am nächsten Tag tot um.
Ja,
das ist wirklich einer der häufigsten Gründe, warum Männer hier sitzen und sagen, nein, das hat ja noch Zeit und so. Und dann musst du dir irgendwie humorvoll dazu kriegen, diese Sicht zu ändern. Ne?
Ja, ja. Also bei mir ist tatsächlich dieses Thema familiär dann irgendwann hochgekommen, weil es mit meiner Mutter dann irgendwie auf eine Art und Weise bergab ging, dass das irgendwie nicht so richtig doll war. Und dann sind wir so in dem Zusammenhang auf einer Veranstaltung bei Freunden gewesen und da waren dann plötzlich so Mitte 20-Jährige, die sagten, wie, du hast das noch nicht alles geregelt? Und dann dachte ich mir, okay.
Sehr cool.
Ja, und dann haben wir zugeschlagen, ja, weil, ja, also mein Vater war da auch ein bisschen anders unterwegs. Der hat also tatsächlich dann auch schon relativ früh das alles so genau festgemacht, dass genau klar war, wo geht die Reise hin im Zweifelsfall, wenn es denn dann irgendwann soweit ist. Und da kann ich ihm im Prinzip im Nachhinein nur dankbar für sein, weil, ja, alles andere ist dann schon wieder schwierig.
Ja, das stimmt. Ja, ja, definitiv. Also das ist auch schon so, wenn ich das irgendwie in die Geschichte unterbringen könnte, ich schreibe, versuche ich da immer 2-3 Hinweise drauf zu geben. Also,
sehr cool. Das ist doch mal ein Infodump, den man gerne hört oder liest.
Dass man irgendwie sagt, was passiert jetzt, wenn du, weiß ich nicht, 30 Jahre zusammenlebst mit einem Partner und eben kein Testament machst, ne? Und dann verstirbt einer, dann ist das richtig Mist.
Ja.
Das sind so. Aber ja, man denkt halt immer, ja, man lebt ewig, ne? Aber.
Nee, eben, es kann theoretisch.
Ich fürchte nicht.
Ja, es kann theoretisch ja wirklich jederzeit der Fall sein. Und deswegen, ja, lieber.
Ja.
Lieber bei Zeiten vorgesorgt haben.
Aber deswegen sind ja deine Geschichten jetzt trotzdem, also da ist nur, dass die Leute jetzt keine Angst haben müssen, dass sie erstens entweder die Moralkeule kriegen oder irgendwie, die sind ja, oder eben irgendwie so mal, ja, und es stirbt immer jemand und dann dieses und jenes. Nein, das passiert ja gar nicht. Du hast ja wirklich, ich habe einige deiner Romane gelesen und da ist einfach, das pralle Leben findet da statt und zwar in allen denkbaren Aspekten. Und natürlich erlebt man dann manchmal eben so auch, also als junger Mensch und aber auch als Mensch im mittleren Alter, ja, es ist halt einfach doof, wenn man dann irgendwie feststellt, Mist, der Partner betrügt einen oder er hat jetzt eine neue oder umgekehrt, man verliebt sich selbst vielleicht auch irgendwie außertourlich und oder es passiert einfach berufliche Veränderungen, ja, man hat eine Kündigung, man braucht einen neuen Job oder man ist einfach, stellt irgendwie mit Mitte 50 fest, toll, also den Job, den ich jetzt die letzten 20, 25 Jahre gemacht habe, ist eigentlich nicht das, was ich wirklich will. Wie kann ich mich jetzt neu erfinden? Das sind ja auch so Themen, die ich in deinen Büchern durchaus auch immer gefunden habe.
Ja, aber das ist ja auch so. Also diese berühmte Midlife-Crisis, die immer beschrieben wird, die findet ja auch ein Stück weit statt tatsächlich. Ja. Weil je älter man wird, umso mehr überlegt man ja, dass das, was wir hier machen, nicht die Generalprobe für irgendwas ist, was noch kommt.
Okay, das ist gut.
Ja. Na, ist doch so. Also ja. So. Und man kann das ja auch mal von rückwärts betrachten irgendwie, ne? Und sagen, so wie, ne, wenn ich jetzt sage, ich bin 60, gut, ich habe ja auch viel mit statistischen Lebenserwartungen zu tun, aber was ist denn jetzt noch realistisch und worauf will ich denn jetzt noch warten?
Ja,
was
absolut.
In der Theorie natürlich immer super ist, in der Praxis das dann durchzuführen, ist schon schwierig, weil niemand von uns verlässt ja freiwillig seine Komfortzone. Ne? Also lieber das schreckliche Unbekannte als das vielleicht nicht so schreckliche Unbekannte, aber es ist unbekannt und dann machen wir es lieber nicht. Ne?
Ja. Naja, also das ist eben diese ich weiß nicht, zutiefst menschliche Angst vor Veränderungen. Das scheint ja wirklich ganz viele Menschen wirklich massiv in allem zu lähmen und zu, also auch nur der schiere Gedanke daran, dass sich was ändern könnte, in Panik zu versetzen. Und das finde ich eben auch schön, dass du in deinen Geschichten eben genau dieses Dilemma aufzeigst und dann aber auch Lösungen bietest. Ja? Das ist ja, das ist, also zumindest Lösungen für die entsprechenden Figuren. Die finden einfach immer ihren Weg aus diesen angstvollen Zuständen heraus. Das finde ich auch durchaus inspirierend.
Ja, danke. Es muss ja auch ein Happy End geben, ne?
Ja, aber ist das, das wollte ich dich fragen, ist das so deine Intention, eben da wirklich auch so ein bisschen angewandte Lebenshilfe, so schön versteckt in einer angenehm und kuschelig mit Kuchen und sowas in Sylt zu konsumierenden Story? Oder,
ja, genau. Doch, tatsächlich ist es das. Also ja, okay. Nach dem Motto, du bist nicht zu alt und es ist nie zu spät, ein bisschen, also schon Mut dazu zu machen, sich zu verändern. Und das ist passt auch, weil das kriege ich auch zurückgespiegelt. Also es gibt schon einige, die mir dann schreiben, ja, sie haben jetzt nochmal drüber nachgedacht, jetzt machen sie mal so einen kleinen Schritt oder es hat den Mut gemacht, doch nochmal nachzudenken, vielleicht nochmal was anderes zu machen oder so. Ja, das so soll es auch sein. Das ist die Idee.
Sehr cool. Ja. Also hast du nicht nur eine große Nische gefunden, sondern hast auch, bist auch eine Autorin mit einer echten Botschaft, die du gerne in deinen Büchern unterbringst.
Ja, die Botschaft, ja, es sind natürlich, also das heißt natürlich, es sind Unterhaltungsromane, ne? Also die Idee ist schon, wenn man es liest, dass man ein bisschen abschalten kann von der nicht immer so erfreulichen Wirklichkeit um uns rum. Mhm. Und wenn man dann noch hinterher sagt, oh, das hat mir so einen Denkanstoß gegeben, selbst nochmal auf mich zu gucken, dann wäre es großartig. Wenn man den nicht bekommt und sich nur in Anführungsstrichen gut unterhält, auch gut.
Ja. Absolut, ja.
Ja. Und dafür ist letztlich auch die pinkfarbene Ente da, ne? Also die ist jetzt, die erinnert mich selbst daran, das ist ja eigentlich ein bisschen crazy ist, mit so einem Tier aufzulaufen. Ne? Also mein Mann, selbst mein Mann hat sich jetzt dran gewöhnt, dass ich die mitnehme. Und wir sind dann auch schon mal umgekehrt, dass sie, als ich sie vergessen hatte. Okay, das fand er jetzt nicht so cool.
Wie weit war er denn schon gekommen?
Schon ein paar Kilometer, 30 oder 40. Da habe ich nur alle Tassen im Schrank. Habe ich gesagt, ja, nein, kann ich jetzt leider auch nicht ändern.
Ja.
Von daher kam dann der Vorschlag, ich könnte doch mal eine im Auto deponieren. Ja.
Die Ente muss mit.
Also hast du jetzt auch noch eine Autoente?
Tatsächlich nicht, aber
vor allen Dingen,
ich kann es mir wahrscheinlich nicht nochmal erlauben, sie zu vergessen. Ja. Ich glaube, das wäre nicht so gut.
Ich stell mir das jetzt gerade so vor, wenn du jetzt so eine Gummiente bei diesen Temperaturen, ich meine, wenn ihr jetzt eine Garage habt und das Auto sonst eben auch nicht einfach so rumsteht, das könnte nämlich auch fatale Folgen für die arme Ente haben, wenn die ganze Zeit da irgendwie drin ist, ja, dann ist sie irgendwann flach oder so, weil sie einfach geschmolzen
ist. Okay, das stimmt, darüber habe ich noch nicht nachgedacht.
Auch nicht, wenn man die ins Handschuhfach tut, passiert doch nichts, oder? Naja, egal.
I don't know.
Das sind, Katharina, das sind Versuchsaufbauten, die müsstest du dann mal jetzt.
Genau.
Das ist eine deutsche Qualitätsente, wollte ich nur sagen.
Ah ja, sehr gut.
Die kommt tatsächlich aus Deutschland, man darf sie auch als Baby benutzen.
Ah, das ist ja...
Das ist nicht verkehrt, genau. Dann.
Nein.
Hast du ja selbst also so die Einwände aus der Seite oder aus der Richtung von vornherein im Keim erstickt, ja. Super.
Ja, und du kannst mir glauben, die gab es.
Ach, das wäre gut.
Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Also da gab es durchaus die mit so einem China-Zeug und so.
Tja.
Tja.
Konntest du direkt kontern. Aber gut, das bist du ja vermutlich als Anwältin auch gewöhnt, dass du entsprechend schlagfertig sein kannst, oder?
Ja, das zumindest versuche ich es. Also, ich bin ein bisschen hart gesagt, ne? Also mich stresst das jetzt nicht so, so bösartige oder fiese Kommentare irgendwie im Netz zu lesen, weil das...
Ja, siehst du, also ich könnte das gar nicht. Also Punkt 1, wenn mir irgendjemand etwas vor den Latz knallt, dann kommt's ungefähr eine halbe Stunde nach der Situation dazu, dass mir eine richtig coole Replik einfällt, nur ist die Situation dann eben halt vorbei. Auch so mag ich sowas überhaupt nicht, solche Konfrontationssituationen. Da bin ich froh, dass es Leute gibt, die sich da eben nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Aber du machst 6 Jahre Saloon-Podcast mit mir und hast dann immer noch Probleme.
Ja, aber das ist doch positiv. Das ist also, wenn du jetzt mal völlig kontrovers mit mir unterwegs wärst, da würdest du merken, wie schnell ich dann wahrscheinlich irgendwie mir die Worte fehlen würden.
Echt? Das muss ich mal ausprobieren.
Oh nein, tu's nicht.
Ja gut, aber wenn mich jemand jetzt privat persönlich vor mir stehend so angreift, dann wird mir das auch so gehen. Da fallen mir die besten Erwiderungen auch immer erst später an. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Aber so dieses, so im Internet irgendwie schreiben, irgendwie so, das nimmt ja überhand. Ne? Also eher gleich beschimpfen und beleidigen und so. Das finde ich jetzt nicht so. Also es trifft mich nicht so.
Tja.
Hast du das denn, erlebst du das denn oft? Weil ich muss immer feststellen, also keine Ahnung, vielleicht weil ich mich da also auch relativ weit rausziehe aus diesem ganzen, also, mhm. aus so hitzigen Diskussionen mhm. sowieso, aber ich habe sowas auch eigentlich noch nie unter meinen Posts erlebt. Also und zwar egal, was ich poste. Aber gut, vielleicht poste ich auch nicht so was Kontroverses, aber irgendwie so Hater-Kommentare gibt es da so gut wie nie. Und wenn, dann, also ja gut, es kam jetzt ein paar Mal vor der letzten Wahl, als ich mich dann mal so ein bisschen klarer positioniert habe, das stimmt, da kamen schon so ein paar, da habe ich mir dann gedacht, da habe ich mich aber auch nicht auf Diskussionen eingelassen, ich habe dann wirklich diese idiotischen Kommentare einfach gelöscht, ja. weil ich mir dachte,
das ist das Beste, was du tun kannst.
Ja, ja. also, ja. aber ansonsten gibt es das bei mir nicht so viel, kommt es bei dir öfter vor, dass da kontroverse Dinge unter deinen Postings stehen als Kommentare?
Selten. Also auch vor der Wahl tatsächlich, da war es durchaus gang und gäbe.
Ja.
Ansonsten, nee. Also wenn überhaupt, dann kriege ich schon mal irgendwie merkwürdige E-Mails oder so. Aber weißt du kriegst als Anwältin auch Drohungen. Also ich habe auch schon Drohbriefe bekommen und unser Kanzleischild wurde schon einbetoniert. Das war ein bisschen blöd. Aber gut, damit muss man leben.
Vom gegnerischen
Mandanten. Das ist im Autorenleben harmloser. Da kriegst du nur eine Sterne-Rezension bei Amazon oder Bewertung bei Amazon ohne Kommentar. Das ist ja harmlos.
Ja. Ja gut, die haben wir ja alle. Das ist einfach so.
Ja.
Und ich gehe immer davon aus, also das war dann wirklich jemand, der das Buch gekauft hat und dem es einfach nicht gefallen hat und dann ist es auch okay. Dann ist es einfach so. Punkt. Ja.
Eben solange die Dinger nicht quasi in einer ganzen Kohorte kommen, wo man dann sagen muss, okay, da wird wohl doch irgendjemand irgendeine Clickfarm mit beauftragt haben. Das wäre ja dann eine Sache, wo man sich ernsthaft irgendwie Gedanken machen müsste, wobei ich jetzt gar nicht wüsste, wie man diese, wie man das verhindern oder vielmehr dann wieder lösen könnte. Aber gut, darüber brauchen wir jetzt gar nicht erst zu sprechen.
Nee. Wüsste ich tatsächlich auch nicht.
Mhm. Dann gibt's bestimmt spezialisierte Kolleginnen und Kollegen von der Katharina Appenmeier.
Ja, könnte es sein.
Für alle spezialisierte Kolleginnen und Kollegen.
Das ist wohl wahr. Du hast es ja schon mal kurz am Anfang erwähnt, aber jetzt wird es mich nochmal ganz dezidiert interessiert. Wie reagieren denn deine Leserinnen jetzt ganz konkret auf diese, deine älteren Protagonistinnen und Protagonisten? Also ist da wirklich so ein großes Identifikationspotenzial da? Oder was hast du denn da wirklich schöne Erlebnisse oder vielleicht auch nicht so schöne Erlebnisse gehabt? Was ich mir nicht vorstellen kann, aber es würde mich mal interessieren.
Nee, die meisten sagen tatsächlich, dass sie sich damit identifizieren können. Also dann kommen auch E-Mails oder auch in Rezensionen, die sagen, ja, es wäre lebensnah auch Situationen, die geschildert werden und sie würden sich da wiederfinden. Und viele auch, die schreiben, sie wären froh, dass es mal jemand handelt, der nicht so jung ist. Also tatsächlich auch einige, die es lesen und sagen, sie freuen sich darauf, weil die Personen halt ab Mitte 50 aufwärts sind. Ne? Ja. Und ich habe ja zwei alte Damen, vier alte Damen, die wirklich schon in den 80ern sind. Ja, die haben durchaus einen Fanclub. Insofern. Ja, weil sie dann sagen, so möchte ich auch mal sein mit 80. Also ich möchte mit 80 auch bunt sein und ich möchte verreisen und ich möchte auch noch bei Zoom Videokonferenzen machen. Ne? Also all diese Dinge, die wir jetzt auch machen, warum soll man die nicht mit 80 noch machen können?
Absolut.
Ja. Also, es gibt überhaupt keinen Grund.
Richtig, also das ist ja wahrscheinlich aber dem geschuldet, wir sind jetzt damit quasi wie aufgewachsen. Also für uns ist das normal. Ich bin tatsächlich auch immer wieder am Überlegen, wo wird denn womöglich für uns jetzt, ich nehme uns drei jetzt mal so als eine Generation, wo wird denn für uns möglicherweise irgendwann der Punkt kommen, wo wir sagen, das verstehe ich nicht. Also wirklich, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie das funktioniert, was ich da machen muss. Und und das also ist mir momentan, ich kann mir nichts vorstellen, ich weiß auch gar nicht, ob ich möchte, dass das irgendwann so weit kommt, aber ich befürchte, es wird irgendwann so weit kommen. Ja, bei meinem Vater war es schon relativ früh erkennbar. Der hatte halt überhaupt kein Interesse an Technik, welcher Form auch immer. Ja, und der, dem habe ich es hoch angerechnet, dass er sich dann quasi in seinen 70ern tatsächlich noch mit dem von mir ausrangierten und bei ihm deponierten Computer beschäftigt hat. Ja, und dann im Internet tatsächlich irgendwelche Dinge recherchiert hat und so. Also das fand ich echt cool, vor allen Dingen, weil er, als er quasi noch im Arbeitsleben war, war für ihn quasi so, dass das ja, das Kommen der Computertechnik in diese ganzen Berufe war mehr oder weniger der Tod seines Arbeitslebens. Ja, deswegen war das erstaunlich. Aber ja, es muss ja wirklich was wirklich Bahnbrechendes und sein, dass man sich das jetzt gar nicht vorstellen kann. Vielleicht sowas wie Beamen, das könnte sein. Ja, da hätte ich so meine Schwierigkeiten. Obwohl es natürlich sich cool anhört, aber ich weiß nicht, ob ich mich wirklich trauen würde, mich in meine Moleküle zerlegen zu lassen.
Weiß ich auch nicht, aber ich meine, wir stehen doch jetzt alle so, in die ganze Gesellschaft jetzt vor einer total bahnbrechenden Veränderung, und ich meine es jetzt rein technologisch, also gerade hier dieses ganze KI-Thema, das jetzt wirklich sehr stark im Vormarsch ist und das ja extrem kontrovers diskutiert wird und sicherlich auch zu Recht kontrovers diskutiert wird. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es super wichtig ist, dass wir uns mit dieser ganzen Thematik beschäftigen und nicht nur abstrakt, sondern dass wir die Anwendung auch lernen, dass wir wirklich lernen, damit umzugehen. Und also ich finde schon, dass das jetzt hier, ich meine, natürlich viele haben Angst, das wird jetzt uns als AutorInnen wegrationalisieren, das glaube ich jetzt überhaupt nicht. Aber es wird einfach das Berufsbild verändern. Ich weiß nicht, Katharina, jetzt mal so in vielen seriösen Berufen hat ja KI schon einen ganz anderen Stellenwert. Also ich weiß hier gerade so in der Medizin, da werden ja ganz viele Forschungsdinge einfach auch jetzt mit KI verifiziert, was ja auch wirklich so diesen menschlichen Faktor dann reduziert, also diese Fehlerhaftigkeit. Ich weiß es nicht, gibt es auch schon eine Jura-KI, die da irgendwie mit Rechtsprechung und so weiter und irgendwelchen Präzedenzsachen und so weiter? Ja, gibt's.
Also das ist ganz stark im Kommen, gibt es auch schon, wird schon eingesetzt. Also es ist schon, also ich habe mich tatsächlich jetzt erst angefangen damit zu beschäftigen, aber zum Beispiel die Möglichkeit rauszufiltern aus Dokumenten, was sagt der Kläger, was sagt der Beklagte, was muss ich noch vortragen. So, also das gibt es alles schon.
Wow. Das ist natürlich ziemlich cool.
Das ist wirklich großartig.
Weil das ja wirklich, sagen wir mal, diese tedious work, also dieses, das wirklich, das Blödsinnige, also nicht blödsinnig, sondern dieses stumpfsinnig, das wollte ich sagen. Das stumpfsinnige Zusammentragen und Vergleichen irgendwelcher Daten, damit jemand anders dann was damit anfangen kann. Wenn das eine KI übernimmt, dann bist du ganz weit vorne, ja. Das hoffe ich, dass wir tatsächlich das auch für unsere ganzen Bereiche das mehr und mehr hinkriegen. Also ich muss ja auch sagen, ich bin da ähnlich unterwegs wie Karin. Ich nutze in bestimmten Aspekten sehr gerne solche KI, weil die mir eben umfangreiches und mühsames ergoogeln und zusammenstellen und auswerten abnimmt, indem es mir bestimmte Sachen, wo ich einfach nur mal so eine, also für eine Geschichte irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine bestimmte Lokation brauchen kann oder so, und dann einfach nur sage, das und das und das soll dieses Ding haben und in der Gegend stell dir mal was vor, und dann kriegst du da eine Liste und kannst einfach mal sagen, oh ja, das passt genau. Und inzwischen sind die ja auch so, dass sie dann auch die Quellen mit angeben. Also das ist das, was uns wirklich weiterbringt. Und ja, es gibt eben auch leider immer die Schattenseiten. Und wenn wir Glück haben, dann kriegen wir es irgendwie hin, dass sich irgendwelche höheren Chargen ernsthaft so damit befassen, dass diese Bereiche dann irgendwie mit Einschränkungen versehen werden, dass eben die nicht einfach das machen können, was sie sich so ausdenken.
Ja, und es ist auch, es nützt auch gar nichts. Also wir müssen uns damit beschäftigen. Ja, ja. Wir können ja jetzt nicht sagen, so wie manche, also das ist ja eine Autorenbubble, so wie ich es mitkriege, ein Stück weit verbreitet, so nach dem Motto, wir boykottieren das jetzt alles.
Ja.
Das
ist geht ja
völliger
nicht.
Schwachsinn.
Geht nicht.
Also es geht nicht, ne? Das ist das, also es ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber ich erinnere mich noch, ich bin ja schon älter, ne, als das Faxgerät eingeführt wurde. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Anwaltskollegen gesagt haben, das wäre Teufel. Zeug, das dürfe man nicht verwenden. Ist vielleicht nicht komplett vergleichbar, ne? Aber so, KI ist da, es geht nicht wieder weg, wir haben zu wenig Arbeitskräfte, es ist für Diagnostik, es ist großartig, es ist auch im Anwaltsbereich, es gibt auch, wir haben viel zu wenig Leute, die arbeiten, also wir müssen gucken, dass wir es irgendwie auch auf andere Art und Weise hinbekommen.
Ja, ja.
Also von daher, ich stehe dem erstmal ja positiv gegenüber. Mhm. Aber klar, wir müssen bestimmte Regeln schaffen. Wir müssen gucken, dass wir Urheberrechtsabgaben schaffen. Wir müssen,
richtig.
Aber wie immer ist ist die Gesetzgebung oder die Verwaltung Lichtjahre hinterher. Ne? Das ist einfach so.
Ja, weil sie immer noch mit Faxen arbeitet, ja.
Ich schwör's dir, die Gerichte arbeiten noch teilweise. Mit Briefpost.
Du, und ich kann mich noch erinnern, dass es tatsächlich auch ein Amts- oder ein Landgericht in Berlin tatsächlich mal irgendwie hingekriegt hat, dass sie einen Schreibfehler auf ihren Dokumenten hatten, was die Faxnummer anging. Und das war die Faxnummer unseres Büros. Und was da dann so an Schriftsätzen so reinkam und wir immer, was sollen wir denn da mit? Das war nicht ohne.
Ich meine, wir müssen ja inzwischen alles, also wir haben ja elektronischen Postverkehr, wir dürfen ja gar nicht mehr anders mit Gerichten korrespondieren, aber Gerichte dürfen es halt immer noch, ne?
Ja.
Also von daher, und wenn du wirklich jemanden eilig erreichen willst, kriegst du auch bei einigen Gerichten immer noch den Hinweis, auch können sie uns nicht einen Fax schicken, obwohl das natürlich weder datenschutzkonform noch sonst irgendwas ist, ne? Aber so ist das.
Ja.
Wir sind nicht wirklich digital in diesem
Nein,
Land.
Nein.
Also von daher, ja. Aber bei den Juristen ist KI ein großes Thema. Tatsächlich. Ja,
ich habe auch das Gefühl, dass es in fast allen Berufen viel normaler ist als jetzt hier in unserer Autorenbubble. Also da wird es wirklich einfach extrem verteufelt von ganz vielen, also von zumindest von denen, die am lautesten sprechen.
Ja.
Und auch von der Leserschaft, oder da gibt es so ein paar auch Facebook-Gruppen oder sowas, meine Güte, da wird, wenn dann mal ein KI-Bild irgendwie gepostet wird, da wird dann auch wirklich gleich zur Hexenjagd gerufen. Also wo ich mir denke, jetzt entspannt euch mal alle wieder, ja, das ist...
Ja, und vor allen Dingen, es geht ja teilweise auch gar nicht mehr anders. Ne? Also ich hatte mit meiner Cover-Designerin, ist die Laura Newman, letztes Jahr noch gesprochen. Sie sagte, ja, im Moment noch ohne, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ne? Also auch da wird es irgendwann nicht ohne gehen, vermutlich. Ne?
Ja, mit Sicherheit nicht. Und das ist, also ich finde es auch eigentlich, ich meine, das ist ja eine... Das ist jetzt schon eine spektakuläre Entwicklung, und es gibt ja viele Leute, sagen, also künstliche Intelligenz, das ist ja so ungefähr vergleichbar wie das Internet, ja, also was wirklich so einen epochalen Unterschied in der kompletten Gesellschaft, in der kompletten Welt machen kann, ja. Also ich meine, wir kennen jetzt alle noch die Vor-Internet-Zeit und wir erinnern uns da noch dran, aber jetzt so unsere Nachgeborenen, die das total abwegig finden, sich das wirklich überhaupt nicht vorstellen können, wie ein Leben ohne Google oder sowas sein könnte. Oder.
Und wenn ich mir mal überlege, so in diesen Anfangszeiten des Internets, wo es jeder irgendwie nutzen konnte, da hast du doch auch an jeder Ecke eigentlich befürchtet, dass du jetzt einmal zu viel geklickt hast und plötzlich ist entweder das Internet kaputt oder die Leute haben alle deine Daten und du bist quasi ruiniert und so. Ja. Das war, genau. ich weiß noch, das war wirklich so, wie als ob man sich, in den Zeiten der amerikanischen Siedler so alleine in die Prärie gewagt hat.
Und mit den Besten, Ja, aber es war doch auch so. Ich meine, wir sind von Matrizen. Also ich weiß nicht, ob man das noch kennt, diese Rolle, wo dann irgendwie so und Durchschlagpapier ich habe mal Examenshausarbeiten mit Tippex, und dann, also von daher finde ich, haben wir technisch eigentlich ziemlich viel mitgemacht.
Ja, stimmt. Cool. Wir haben viel mitgemacht und deswegen bin ich echt. Ich will es nicht jetzt schon wissen, was da kommt, aber ich bin echt gespannt, was irgendwann der Punkt sein könnte, wo wir dann sagen, okay, ich bin raus.
Ja, aber der wird kommen, klar.
Ja, natürlich. Irgendwann müssen wir neidlos anerkennen, dass wir den Anschluss mehr und mehr verlieren, ja. Da habe ich zwar keinen Bock drauf und ich hoffe, dass dann vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Systeme so weit sind, dass sie das für uns kompensieren können. Aber ja, mal sehen.
Ja, wir haben dann vielleicht also Roboter oder so, so kleine Pflegeroboter, die für das tägliche Leben und da sind und vielleicht auch gleich noch die Bankgeschäfte übernehmen oder solche Sachen.
Das könnte
wenn
natürlich
es
sein.
Kompliziert wird, ja.
Das wäre tatsächlich so eine Variante, dass man da das Leben quasi, also so dieses Management des Lebens mehr und mehr abgibt, weil man sagt, ja, die machen das schon. Und dann eben darauf vertraut, dass die eben auch nicht gehackt werden und sowas in der Richtung. Vielleicht ist das ja irgendwann tatsächlich so, dass es solche Helferlein gibt.
Ja.
Und ja, also so richtig böse wäre ich nicht drüber. Ja, wenn ich jetzt hier nicht meine Einnahmenüberschussrechnung selber machen müsste.
Ach, und sowas. Ja, stimmt, das wäre echt cool. Also wenn es soweit wäre, dass ich die Dokumente alle nur einscanne und der stellt sich dann daraus direkt, genau.
Den Schriftsatz zusammen. Ja, genau.
Ja, oder die Einnahmenüberschussrechnung, das wär's.
Ja. Ja. Naja, gut.
Das wär's. Ich glaube, mit diesem das wär's sind wir eigentlich schon relativ gut an dem Punkt angekommen, an dem wir ankommen wollten, oder? Hast du noch irgendwelche ganz wichtigen Fragen, Karin?
Nein, ich bin auch erstaunt, dass wir jetzt schon fast eine Stunde quatschen und erfreut und dann irgendwie jetzt hier von älteren Protagonistinnen zu KI gekommen sind. Aber ich finde, das ist eigentlich eine runde Sache, weil wir sind eben nicht tot, wir gehen mit der Welt, soweit wir noch können und wir werden alle, glaube ich, noch ziemlich viele Abenteuer erleben in unseren Büchern und außerhalb der Bücher. Und ich glaube, das sollten wir doch alle mal ein bisschen feiern.
Ja. Noch ein kleines Plädoyer zum Schluss.
Du bist nicht zu alt und es ist nie zu spät. Und es warten noch ganz viele tolle Dinge auf uns. Und wenn es nur der Pflegeroboter ist.
So ist es. In diesem Sinne, lasst uns das Outro rocken.
Genau. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Katharina. Es war
vielen herzlichen Dank auch von mir.
Ich bedanke mich bei euch. Es hat viel Spaß gemacht. Die Ente sitzt hier neben mir und hat zugehört.
Sehr geil.
Sehr gut.
Und ihr Lieben da draußen, bleibt uns gewogen. Bis nächstes Mal.
Tschüss.